Was machen wir heute? Ja, jeder hat es irgendwie in der Presse mitgekriegt. Quartalszahlen, Automobilindustrie im freien Fall. Bah. Wo fallen wir hin? Ja, ich glaube, dass zumindest in der Region, wo wir unterwegs sind, das uns auf kurz oder lang direkt, indirekt beschäftigen wird. Und da wollten wir heute einfach mal ein bisschen drüber reden. Ich habe ein paar Sachen, Faktencheck-Sachen gemacht, angeguckt natürlich, weil ich auch in den ganzen Zahlen, also es auch unfassbar, welche Dimensionen wir da, über welche Gelddimensionen
Ja,
wir sprechen.
negativ beeindruckend.
So könnte man es gut beschreiben. Genau. Und da wollten wir das einfach mal mitnehmen und einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Also wir sind keine Finanzexperten. Wir können auch nur die Zahlen, die jetzt irgendwie in der Presse kursieren, versuchen einzuordnen. Und wollen zumindest jetzt halt für die ja, Region Süddeutschland, beziehungsweise wir in Baden-Württemberg, welche großen Firmen gibt es hier? Mercedes, Porsche,
Boah, ganz
VW-Konzern
viele,
an
auch die du
sich,
gar
ne?
nicht kennst, ne? Oder also.
Ja klar, und dann gibt es natürlich die ganzen Zulieferer. Ne? Man sagt ja immer ganz schön, wenn Stuttgart hustet, also der Automobilhersteller
Ja.
Mercedes und Co., wenn Stuttgart hustet, dann haben alle Zulieferer in der Region,
Süddeutschland krank. Ja.
ist krank, genau.
Ja.
Und was das einfach so ein bisschen bedeutet, und ich glaube, was ganz spannend wäre, ist auch zu beleuchten, was bedeutet das vielleicht auch für den einen oder anderen selber? Ne? Kann ich vielleicht irgendwas tun oder sollte ich aktiv werden? Vielleicht bist du als
Unbedingt.
Zuschauer oder Zuhörer auch betroffen von der einen oder anderen Situation. Und darüber würde ich gerne sprechen.
Ja.
Also hast du da Lust drauf?
Ja, finde ich geil und ganz wichtig, weil das erlebe ich immer wieder, weil ich ja sehr, sehr provokant unterwegs bin. Alles, was wir sagen, wird dem nicht gerecht, wenn jemand existenziell davon betroffen ist. Ne? Also wir reden
Definitiv.
jetzt über ganz pauschale Dinge und werfen mit Sicherheit vieles in einen Topf. Ne? Das Einzelschicksal soll sich da bitte nicht negativ getriggert fühlen,
Ja.
sondern wir können nicht über jeden Einzelnen sprechen. Ne? Also dem können wir nicht gerecht werden. Aber ja, also ich glaube, vor drei Jahren hat ein Kunde zu mir, der in Esslingen nahe der Universität oder der Hochschule sitzt, gesagt: Gucken Sie da runter, Herr Jäger, das wird alles Detroit.
Boah, das ist krass.
Und da dachte ich mir: Oh, spannend, wie recht der hatte. Also, wenn du jetzt siehst, wie nah wir an dieser Aussage sind, ist es schon heftig, aber du wolltest, glaube ich, mit der schockierendsten Zahl von Porsche anfangen. Oder
Wollte
ich wollte, dass du mit der Zahl anfängst.
sehr gut. Ja, ich meine, man hat in der Woche mitgekriegt, ne, Quartalszahlen Q3. Also wie gesagt, ich gucke auch etwas hier drauf, dass wir mit den Zahlen ein bisschen korrekt da an der Stelle sind. Ja, also wir haben halt wirklich von knapp ein paar Milliarden, die wir hier im Ursprung halt hatten, letztes Jahr beispielsweise bei Porsche noch halt unter der Zahl halt noch 40 Millionen stehen, die an Gewinnen drin stehen. Also wir haben, ja, sicherlich hat es der eine oder andere gesehen, über 90, ne, 95%, je nachdem, wie man halt dann sauber
Ja.
nachrechnet, Gewinneinbruch. Ne?
Ja.
Und das ist schon auch für eine Firma, die so hohe Gewinnmargen auch in den letzten Jahren hatten. Ne? Man sagt nicht umsonst, dass Porsche die Cash-Cow des VW-Konzerns war. Sicherlich im Moment also sehr angeschlagen ist. Ne? Das dritte Quartal in Folge haben sie da jetzt schlechte Zahlen eingefahren. Ne? Quartalszahlen von VW wurden jetzt auch am 30. vorgestellt, also gestern. Die sahen jetzt nicht rot aus in dem Moment, aber auch nicht rosig. Ne? Also man rutscht in nur einfache einstellige Prozentzahlen. Und das ist natürlich dann auch bei diesen Riesendimensionen an Geldern, die halt also ne, VW mehrere hundert Milliarden, ne, an Gesamtumsatz
Ja.
pro Jahr. Und wenn du jetzt dann runterrechnest, das sind nur noch einstellige Bereiche, beziehungsweise wirklich nur noch ganz gering. Das ist schon krass. Ne? Und auch solche Riesenkonzerne können sich ja nicht lange in dem Moment über Wasser halten. Ich
Ja.
meine, die haben ja auch gewisse Verpflichtungen. Ne? Also du hast Produktionsstätten, du hast Leute, die du bezahlen musst, etc. Und wenn dir dermaßen halt dann die Einnahmen wegbrechen, ist das schon krass. Ne? Also was sagst du nur dazu?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Otto-Normalverbraucher, so nennt man das ja, sich keine Vorstellung macht, wie nah das an ganz vielen Katastrophen ist, die keiner will. Also keiner. Also selbst derjenige, der sagt, ich finde Automotive doof, ne, der will ja auch nicht, dass sein Schwippschwager irgendwie die nächsten 20 Jahre arbeitslos ist. Und du darfst nicht unterschätzen, dass eine Milliarde unfassbar viel Geld ist. Wenn du aber 900 Millionen Kosten hast, ist eine Milliarde wieder nicht viel Geld. Ne? Also diese Dimensionen sind, glaube ich, für, also auch für mich und wahrscheinlich auch für dich, jetzt nicht so greifbar, dass du sagst, ich habe 100 Euro auf dem Konto, hole ich mir meinen Döner. Und das ist tatsächlich das Katastrophale, dass wir in diesem Umbruch, und ich habe das erlebt, ich meine, wir beide kommen ja aus der Automotive-Welt, also ich glaube, wir können uns da schon auch ein Urteil, also nicht bilden, aber das ein bisschen mit eigenen Erfahrungen unterfüttern. Und als wir 2021, 2020 Corona angefangen hat und ich bei meiner alten Firma raus bin, die ja europäischer Marktführer waren im Engineering-Umfeld für Automotive, war eins unglaublich spektakulär zu beobachten, dass wenn die Menschen existenziell bedroht sind, gibt es keinen Platz für Kreativität. Und das Einzige, was dich aus einer Krise holen kann, ist Kreativität. Mhm. Also Kreativität jetzt nicht im Sinne von, wir machen das Auto jetzt pink, sondern Kreativität im Sinne von, ich muss ja neue Wege finden. Mhm. Also weil eins ist ja klar, der alte Weg hat ja dahin geführt, wo wir heute sind. Mhm. Also muss ich einen neuen Weg finden. Also ich brauche eine gewisse Kreativität, um dann eben auch wieder so ein bisschen dieses, wir schaffen das hinzukriegen. Mhm. Und das fehlt momentan, also alles, was ich beobachte, fehlt mir dieses, also jetzt ist bei Porsche der Plan, wir machen das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben. Also wir machen jetzt wieder Verbrenner und, aber, also das ist ja nicht ein neuer Weg, das ist ja ein alter Weg. Ne? Also das mag jetzt wieder jeder anders betrachten und die Deutschen wollen, dass es Brumm macht und dass der Verbrenner da ist. Aber was ein deutscher Kunde möchte, interessiert niemanden. Es kommt darauf an, was will der Chinese zum Beispiel, ne? Also, und das unterschätzen wir und mir fehlt die Kreativität. Also mir fehlt dieses Andersmachen. Ne? Das ist natürlich ein Riesentanker. VW hat 120.000 Angestellte. Wie willst du 120.000 Angestellten? Ja, ja. Wie willst du 100, weltweit, ja, weltweit wesentlich größer. Wie willst du 120.000 Angestellten sagen, wir machen jetzt was anderes?
Hm? Ja, ich meine, die gesamte VW-Gruppe, ne? 700.000 plus Mitarbeiter.
Geisteskrank.
Weltweit, genau. Ich meine, du hast ganz, ganz viele Sachen gerade angesprochen, wenn man das irgendwie versucht, mal ein bisschen einzuordnen. Ich glaube, die eine Situation ist, dass das auch nicht zu erwarten war in dem Sinne, wie es jetzt gerade kommt. Ne?
Ja.
Das heißt, man fällt so ein bisschen auch in die Schockstarre. Ja. Als Mitarbeiter kann ich mir gut vorstellen, dann auch ein Stück weit Paralyse. Ne? Was machen wir denn? Also man hängt ein bisschen in die Luft. Ne? Das Management muss sich erstmal oben sortieren, muss das Ganze erstmal einordnen. Und solange hängt man auch selber in der Luft, was auch wieder frustrierend, demotivierend sein kann, wenn du nicht weißt, in welche Richtung, wo setze ich meine Energie jetzt eigentlich hin? Und eigentlich, und das stelle ich mir jetzt bei den Mitarbeitern von den Firmen auch vor, man lebt ja, oder also auch wo ich für Porsche gearbeitet habe, unfassbar haben die Leute gebrannt für die Produkte, für die Marke an sich. Ne? Und da möchte man dann auch dementsprechend dann die Energie reinsetzen. Und dann ist es halt krass, wenn dann solche Zahlen kommen, wo du dann nicht weißt, welche Konsequenzen hattest du nachher. Ne? Firmenneuausrichtung, ein Punkt. Ne? Ich glaube, die Automobilindustrie, zumindest in Deutschland, steht so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ne? Die Chinesen haben sich committed auf Elektro.
Ja.
Ne? Deswegen da der Markt, der boomt. Dann haben sie günstige Fahrzeuge auch hergestellt, ne? Überproduktion. Das heißt, Nachfrage, Angebot, Schock hast du da drüben gerade. Die Autos stehen da erstmal rum. Und dementsprechend halt auch schwierig, wenn halt der goldene Markt, nennen wir es jetzt mal, für die deutschen Automobilhersteller China lange Jahre waren. Wenn der so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, wenn der wegbricht.
Ja.
Und dann hast du auf der anderen Seite des Atlantiks da die andere Politik, die wieder hin zum Verbrenner geht.
Ne? Ja.
Also gerade die neuen Fahrzeuge, die jetzt zumindest bei VW in der Pipeline waren, die ursprünglich geplant waren, voll elektrisch zu machen, da packt man jetzt noch einen Verbrenner mit rein, damit man die Autos halt nachher verkauft bekommt.
Ja.
Und wenn du jetzt in Europa guckst, ne? Also wir machen nicht Hü, wir machen nicht Hot, ne? Wir sagen dem Verbrenner aus, jetzt überlegen wir wieder das Aus vom Verbrenner aus.
Mhm.
Super schwierig als Firma, sich da zu positionieren und dann eine klare Linie dann auch zu fahren. Ne?
Ja. Also. Als Unternehmer weiß ich nur eins, es ist immer falsch, sich nach jemanden auszurichten, sondern, also wenn ich die Entscheidung nicht treffe, bekomme ich eine Entscheidung übergestülpt, die ich nicht beeinflussen kann. Und ich glaube, dass das große Problem ist, dass wir hätten, du kannst ja nicht als Marktführer, als unangefochtene Nummer 1 der letzten 100 Jahre, das war Deutschland, Deutschland im Automotive-Sektor, kann ich mich halt nicht hinsetzen und kann sagen, ich gebe dieses Diktat auf, also jetzt im Positiven. Ne? Also ich muss diese Marktführerschaft, die Innovationsführerschaft das darf ich nicht aufs Spiel setzen. Und da muss ich halt sagen, das ist natürlich jetzt so wieder meine Brille auf das Leben, was nicht richtig sein muss. Aber dieses ganze, nichts darf verändert werden. Da kommt die IG Metall, der Betriebsrat, keiner ist verpflichtet, irgendwas zu tun, ne? Sondern jeder darf auch juristisch in seiner Wohlfühlblase bleiben. Und für mich war das, wie gesagt, ich bin vor 5 Jahren raus aus der Automotive-Ebene, für mich war das damals schon sehr deutlich zu beobachten, dass die Leute immer in ihrem, das muss ich nicht, das kann ich nicht, das steht nicht in meinem Arbeitsvertrag und wenn doch, dann hole ich einen Betriebsrat und dann hole ich den und jeder und dann, okay, ja gut, also wir machen immer noch und dann ist die neue C-Klasse ein bisschen eckiger. So, und die nächste ist dann wieder ein bisschen runder und die nächste ist dann wieder ein bisschen eckiger. Weißt du, und damit hat sich irgendwie jeder arrangiert und so funktioniert halt ein Weltmarkt nicht. Also das, wir können nicht den Weltmarkt, also wir können uns da nicht rausnehmen und können sagen, wir machen halt Dienst nach Vorschrift, während alle anderen 6 Tage die Woche innovativ sind. Ne? In China ist ein Entwicklungszyklus von einem Fahrzeug 12 Monate. In Deutschland, je nachdem welche Firma, zwischen 28 und teilweise 42 Monaten. Du musst dir mal vorstellen, der Chinese würde sich mit dem Verbrenner aus beschäftigen 2033. Wir beschäftigen uns seit 2020 damit, oh Gott, wie sollen wir nur Autos hinkriegen, die keine Emissionen ausschütten? Der Chinese beschäftigt sich damit viel später, weil er sagt, ich habe einen Entwicklungszyklus von einem Jahr. Ich kann 2030 anfangen, habe ich 5 Modelle rein.
Mhm. Also sind jetzt auch wieder einige Dinge, die du angesprochen hast. Ne? Also Innovation an dem Punkt.
Ja.
Danke fürs Umschalten.
Ich bin der Schaltbeauftragte.
Also Innovation ist ja auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, dieser ganze Markt hin von Verbrenner und wie wir Autos vorher gebaut haben, auch geplant haben, Prozesslandschaft etc., ist ja gesamt in der Transition bzw. Transformation. Das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Wo wir auch grundlegend, wie wir die Dinge angehen, ja auch anders. Also
ja, wie wir Probleme lösen.
Wie wir Probleme lösen, wie wir an Probleme herangehen etc., sind wir ja gerade voll im Wandel. Also zumindest jetzt für die deutschen oder Automobilhersteller hier. Die Chinesen haben da irgendwie einen anderen Drive. So was ich halt auch erfahren habe, also selbst erfahren habe in den Firmen, wo ich dann unterwegs war, die halt viel mehr auf auch diese Machergeschichten unterwegs sind.
Ja.
Und die Dinge halt auch dementsprechend angehen. Das ist der eine Punkt. Ne? Und jetzt kann man dann auch sagen, gut, Investitionen. Ich meine, gut, VW hat sich auch committed mit mehreren, also im dreistelligen Milliardenbereich über die nächsten 5 Jahre zu sagen, wir investieren. Ne? Und da sieht es zumindest diesbezüglich noch gut aus. Ich hatte jetzt noch irgendwie gelesen oder gesehen, dass gerade für Investitionen im Verbrenner noch Geld da ist. Also potenziell hat man da, glaube ich, strategisch sich auch schon Gedanken gemacht, was ist wenn. Ne? Also schon mal nicht verkehrt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, super herausfordernd, wenn du diesen Cashflow-Wegbruch hast, dann in Zukunft dir Gedanken zu machen, ja, aber wie investiere ich denn jetzt?
Kannst gar nichts mehr investieren.
Eigentlich musst du voll in Investitionen gerade reingehen.
Hast aber kein Geld.
Die Manager selber gucken, dass du dich gesund gewirtschaftest, in Anführungszeichen, halt Sparmaßnahmen fährst, damit du ja nachher auch wieder investitionsfähig bist und jetzt bricht dir da der Markt weg. Eigentlich ist es wie, wenn dir die Beine unter dem Stuhl oder der Stuhl unter den Füßen sitzt, wie auch immer, weggezogen wird. Ne? Und aber das andere, was du jetzt gerade noch gesagt hast, die zweite Dimension ist, glaube ich, wo du jetzt gerade meintest, Mindset von den Leuten.
Ja.
Und da habe ich halt beides mitgekriegt. Ne? Die einen, die halt wirklich was reißen wollen, aber nicht können, weil sie gebremst sind ein bisschen, ne? Weil Unsicherheit und Amt drum und dran. Und die anderen, die halt dann vielleicht auch sagen, haben wir schon immer so gemacht, machen wir so. Ich will eigentlich gar nicht da mich an der Stelle weiterentwickeln. Und das ist zumindest, glaube ich, auf Mitarbeiterebene ein super krasses Spannungsfeld, wo, weiß ich nicht, hast du eine Idee, wie man das auflösen könnte?
Kündigungsschutz reduzieren. Das ist das eine. Du kannst nur über...
Radikale?
Nee, du kannst nur über... Wie willst du was... Du kannst... Also das ist ja die Vorstellung, wir reden so lange miteinander, bis es besser wird. Nein. Also du brauchst schon auch einen gewissen Druck im System, um innovativ zu sein. Anders geht es nicht. Also der Deutsche hat ja die Vorstellung, umso sicherer wir uns fühlen, umso besser wird das Arbeitsergebnis. Mhm. Wenn das so wäre, wären wir ja heute woanders. Mhm. Also sage ich jetzt mal ganz krass. Das heißt nicht, wir müssen amerikanische oder chinesische, weiß ich nicht, wo die Leute sich zu Tode schuften, darum geht es mir nicht. Aber es kann nicht sein, dass sich jemand in der Automobilindustrie seit 20 Jahren wehren kann und sagt, ich habe hier einen Arbeitsvertrag unterschrieben für die Kurbel.
wir haben zwar keine Kurbel mehr im Auto, aber ich bin eben auch nicht verpflichtet, einen neuen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Und jeder sagt, ja gut, der kommt morgens hin, trinkt einen Kaffee, wir können den nicht einsetzen, aber einen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben muss er auch nicht. Also ist jetzt natürlich sehr zugespitzt. Also wir brauchen Druckszenarien, und Druck ist ja so ein super krass negatives Wort, aber ganz ehrlich, also ich bin Unternehmer, Druck hat für mich immer zu was Positivem geführt. Also ne, wenn du durch Druck gehst, wird es danach ja besser. Also es wird ja, mein Arbeitstag ist ja nicht gut, nur weil ich keine Kunden habe, weil keine Kunden bedeutet ja kein Druck. Dann kann ich hier den ganzen Tag Konfetti in die Luft werfen und es wieder aufsammeln und wieder in die Luft werfen. Also ich glaube, wir brauchen Druck, und dafür muss ich das Kündigungsschutzgesetz und auch Betriebsräte, Gewerkschaften, die Firmen müssen sich bereinigen dürfen. Und in einer Welt voller KI, und ich bin mir ziemlich sicher, dass VW und Co. gesagt hat, ja, wir investieren, aber du wirst keine Menschen hier sehen. Die investieren und kaufen 300.000 Optimus-Roboter. Wir haben vorhin drüber geredet, BMW steht wesentlich besser da als die meisten anderen. Und was macht BMW? Die haben Figure 2 im Presswerk stehen. So, also du merkst auch, dass die Firmen, und BMW kommt viel, viel besser mit ihren Betriebsräten und auch mit der IG Metall zurecht, dass die Firmen vorangehen, bei denen diese Gremien zulassen, dass eben Mitarbeiter nicht alles tun und lassen können, worauf sie Bock haben. Das ist natürlich sehr schwarz-weiß, da gibt es eine mittlere Management-Ebene, die Lebensschicht, auch das Management. Aber ich sage, bei 120.000 Angestellten in Deutschland bei VW haben eben nicht 10 Schuld, sondern haben 120.000 Schuld. Alle. Jeder Mitarbeiter, der ein mangelhaftes Fahrzeug rausschiebt, jede Werkstatt, die sagt, Erstbetriebabnahme und da sind Kratzer im Lack oder irgendwas. Und gefühlt ist es jedem scheißegal. Ist ja klar, meinen Job kann ich nicht verlieren. Und das darf nicht sein.
Mhm. Setze ich mich mal absichtlich auf die konträre Seite. Ne? Also ich meine, es ist ja gut, dass wir Betriebsräte und Co. auch haben, die ja dann auch für die Belange der Mitarbeiter ja auch einstehen. Ne? Dass eben eine Firma nicht einfach wahllos kündigen kann.
Aber was ist wahllos?
Ja, also oder was, also wahllos im Sinne von, ja, die Person, die aus irgendwelchen Gründen passt die mir nicht rein. Ne? Also keine Ahnung. Offensichtlich, also Aussehengründe, Einstellungsgründe, wie auch immer, gibt es ja mehrere Dinge. Ne? Ja. Und dann ist es durchaus sinnvoll, und da, ich glaube, da können wir als Gesellschaft auch ein bisschen stolz sein, dass wir solche Strukturen haben. Ne? Dass nicht einfach der Arbeitgeber, nur weil ihm irgendwas gerade nicht passt, jemanden rausschieben kann. Auf der anderen Seite verstehe ich deinen Punkt, dass man, wenn es wirklich also sich zuspitzt, die Situation, auch gewisse Maßnahmen dann auch theoretisch dann auch hat. Und ich glaube, das ist zumindest dann die gesunde Art des Denkens. Ich stehe nicht auf deiner kompletten Seite in dem Sinne, dass man sagt, ja, ich muss jetzt als Unternehmer den Rotstift ansetzen in dem Moment und dann muss ich halt wirklich einfach wahllos die Leute rauskicken in dem Moment, um mich gesund zu schrumpfen. Ist wahrscheinlich eine Maßnahme, aber was ich so ein bisschen vermisse, ist diese Transparenz. Ich glaube, auch ganz viel kannst du, wenn du transparent kommunizierst, deiner Belegschaft, was das Problem ist, dass du dann plötzlich vielleicht auch ein Aufwachen bei den Leuten in den Köpfen hast, die zumindest die Teil der Gruppe, die du gerade angesprochen hast, die sagen, mir kann man eh nichts machen. Ja. Wenn die Leute diese Grundeinstellung haben, kriegst du sie wahrscheinlich eh nicht so. Also wie gesagt, einfach raus. Aber du kannst die Einstellung wahrscheinlich von denen auch gar nicht ändern. Aber ich glaube, du erreichst trotzdem viele, wenn du auch Transparenz schaffst. Stell dir mal vor, so ein Mercedes oder so ein VW hätte vor anderthalb, zwei Jahren und das sind ja alles schlaue Leute, die eigentlich da oben drin sitzen, transparent zur Belegschaft gesagt, puh, die nächsten zwei Jahre, wenn das so weitergeht, werden wir dieses Problem haben. Und wir müssen jetzt in dem Moment, ich nenne es mal gesunden Druck aufbauen, ne, um diese Innovationskraft, also das Wissen, das Know-how der Leute zu stemmen, um dann innovativ wieder zu sein. Anstelle jetzt zu sagen, also den Negativdruck aufzubauen und zu sagen, ja, so, jetzt haben wir schon irgendwie bei Bosch 13.000 auf der Streichliste. Und wenn jetzt Porsche und Co. noch weiter runterrutschen, dann ist bei Bosch wahrscheinlich nicht 13.000, es werden mehr sein. Oder bei anderen Zulieferern, ne, Continental, ZF etc. Ja. Die Art des Drucks aufzubauen, dass jemand dann um seinen Job bangen muss. Ja. Ne? Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit statistisch dann in dem Moment.
Ich behaupte, dass das passiert wäre, aber das nicht gemacht wird, weil der Betriebsrat und Co. das blockieren. Okay, auch die Kommunikation. These. Also ich bin mir 100% sicher, ein VW, ein Daimler wusste 2015 schon, wo die Fahrt hingeht. Selbst bei Rekorden. Mhm. Also das Management wird ja nicht dafür bezahlt, dass es MBAs sind, die irgendwo einen Anzug und eine Krawatte tragen.
Sehr gerne, schlaue Leute durchaus.
Und
Ich glaube, dass das riesengroße Problem ist, dass diese Gremien eben auch die Transparenz verhindern und dann Mitwirkungspflicht und Mitspracherecht und also dass es unausweichlich ist, solange das alles so ist, wie es ist, dass es immer wieder in diese Situation reingeht und dass ein viel zu großer Teil davon ausgeht, nach dem Beispiel, ich habe während Skoda Octavia gefahren. RS. Und da habe ich zu meinen Kumpels, die alle beim Daimler gearbeitet haben, gesagt, ich zahle für dieses Ding 35.000 Euro, das ist komplett voll. Wieso zahle ich für einen Daimler mit ungefähr gleicher Ausstattung, C-Klasse, 55? Und da war die einzige Aussage, für einen Stern muss ich halt zahlen. Und da habe ich gesagt, hey Leute, wenn das einzige Argument ist, was 20.000 Euro rechtfertigt, dann wird eure Marke pleite gehen. Das ist unausweichlich. Dann haben sie alle gelacht. So, und also weißt du, das ist auch diese, und das meine ich mit Druck, du brauchst den Druck und die Ehrlichkeit, um nachher sagen zu können, wir verbessern uns halt jeden Tag. Wenn du mal beim Daimler auf die Homepage gehst, du kannst dein Auto nicht konfigurieren. Also außer du bist aus der Automobilindustrie, dann verstehst du das, aber da heißt halt nicht die Distanzkontrolle, sondern irgendein fancy englisches Wort mit irgendwie 13 Buchstaben Abkürzungen, versteht doch keiner.
Na gut, es kommt. Ja, ich gehe mit. Ne? Bei Porsche ist es vielleicht so, dass du. Ich habe den Konfigurator auch öfters mal genutzt.
Aber nur aus Spaß.
Ja, gut, da steht danach eine fette Zahl drunter, wo man gucken muss. Ne?
Ja.
aber ja, ich gebe dir recht, das Ding war jetzt nicht so intuitiv zu bedienen. Also da muss man dann dieses Tool an sich schon mal irgendwie studiert haben, ein paar Minuten.
Genau.
Aber wenn ich mir einen Porsche kaufe, gehe ich ja zum Porsche-Händler, der kann das Ding bedienen.
Aber der Porsche-Händler spuckt dich an, außer du hast eine Anzug und Krawatte an. Ja. Also das ist ja auch wieder so ein Ding.
Ja, klar.
Ne? Also hier, wir haben ja auf der Huld, glaube ich, einen der größten oder modernsten Händler. Da gehst du rein, also das ist wie wenn du Pest und Cholera hast. Die Leute gucken, dass sie ganz weiten Bogen um dich machen, weil sonst müssten sie ja mit den Kunden reden. Also weißt du, aber diese komplette Kette, mir geht es nicht darum, jeden in dem Schuppen zu verurteilen. Meine These ist, wenn du 5 Jahre in diesen Läden bist, kannst du gar kein High-Performer mehr sein, weil dann hast du dich so angepasst an das Tempo. Du gehst ja nicht jeden Tag dahin und sagst, ich muss jetzt aber meine Kollegen verändern. Da ist ja jeder in seinem kleinen Kosmos drin. Und ne, vielleicht da so ein bisschen in die Zukunftsperspektive zu kommen. Weil die Frage ist ja, was machen diese Leute? Also es ist ein Riesen... Also du bist bei egal bei wem, hast 60.000 bis 120.000 Euro verdient, hast eine 35-Stunden-Woche, T-Zug, 36 Tage Urlaub, warst wahrscheinlich 35 Tage krank, hat keinen gejuckt. Und jetzt sollst du in den Mittelstand 40 Stunden arbeiten und da kriegst du alles, aber keine 100.000 Euro fürs Anwesensein. So, also die Frage ist ja auch, was machen wir mit den Menschen oder was können die Menschen machen oder was ist realistisch? Und da hast du ja wieder einen anderen oder besseren Blick, weil du ja in Bosch und Porsche-Welt warst und auch in dem Umfeld jetzt bist. Was können die machen?
Ja, also ich glaube zum einen ist es, also die Leute, die eh in Anführungszeichen High Performer sind, also die was bewegen wollen, ich versuche das jetzt mal so zu definieren, ne, die motiviert sind, die was machen wollen, die was ändern wollen, die den Laden voranbringen wollen, für das Produkt brennen etc., die wirst du sehr schnell an einem Punkt kriegen, wo die Situation hinterfragen.
Ja.
Ne? Und wenn du die Leute genau an dem Punkt hast, dann solltest du die als Arbeitgeber abholen, idealerweise kriegst du das mit. Um dann einen Plan zu machen, wie können wir dann wirklich in unserer Wirkungsbubble, ne, also wir können nicht alles ändern, aber vielleicht können wir in einem kleinen Bereich was ändern, irgendwie eine kleine Idee irgendwie hochpäppeln, ne, weil vielleicht bist du eh gerade in Paralyse und die Firma dreht sich im Kreis und du hast eh gerade Zeit, also dann versuch halt diesen Innovationsansatz mal anzuschieben. Ne? Du hast vielleicht Ideen, red mit den Leuten und wenn du vielleicht nicht den direkten Vorgesetzten überzeugen kannst, dann red mal mit deinen Kollegen. Ne? Also,
oder mach selber.
Ja, red mit den Kollegen, es ist eine gute Idee. Und wenn du da innerhalb von, keine Ahnung, bei einer Kaffeerunde, 10 Minuten Kaffeepause, Home Leute sagen...
Kaffeerunde?
Ja, virtuell oder wie auch immer. Oder fahr halt mal ins Büro und tausch dich aus.
Verrückt!
Toxischer Shit! Nee, also ich habe das immer geliebt, am Whiteboard in der Kaffeeküche irgendwas zu diskutieren. Dann mach das mal. Dann geh doch, mach mal schnelle Iterationsrunden, prüf mal, ob die Idee auch wirklich fliegt oder ob du irgendwie schnell an Grenzen kommst. Das ist die eine Möglichkeit. In meiner Bubble mit den Kollegen, wo ich zusammengearbeitet habe in den letzten Jahren, sind viele gegangen. Mhm. Die haben selber das Zepter in die Hand genommen, haben gesagt, dann muss ich raus.
Ja.
Und manche radikal, ja. die gesagt haben, Automobil ist in Anführungszeichen für sie gestorben.
Ja, ja.
Die gehen jetzt in irgendwelche anderen, komplett andere Bereiche. Ne? Irgendwie Energiemanagement, ne? solche Dinge. Oder Healthcare, ne? wenn jetzt in irgendwelche, also gerade für Maschinen, ja. in Krankenhäusern etc.,
ja,
ne? für Monitoring überwachten, ja, riesiger Markt. Ja. Oder halt ja. KI, ne? im Sinne von, ich mache mich irgendwie selbstständig. Oder nutze halt die Zeit, ja. die ich habe, weil mein Vertrag irgendwie runtergefahren ist. Ich habe irgendwie in der Freizeit noch mal ein bisschen ja. Zeit und wollte mich eh schon mal selbstständig machen. Ich versuche, diese Dinge voranzukriegen. Ja. Das andere von den Leuten, die vielleicht ein bisschen weniger Möglichkeiten haben, das zu tun, also wenig Flexibilität haben, guck, dass man selber attraktiver wird. Ne? Also vielleicht hast du den Job, Sport den du gerade...
schminken.
Attraktiver im Sinne für den Arbeitsmarkt. kann durchaus auch sein, dass du dich gesund ernährst oder vielleicht ein bisschen mehr Sport
Hilft
machst.
Immer.
Hilft immer, genau. Auch die Perspektive ändert. naja. aber geh halt einfach, also überleg dir mal einen Plan B. Also was kannst du Stand heute tun oder ab morgen machen, damit du nicht zu diesen zigtausend Leuten auf der Streichliste gehörst? Hast du vielleicht den Job schon seit Jahren immer gemacht, ne? Oder hat sich dein ja. Arbeitsumfeld nicht also auch wieder reflektieren, ja. ne? Wenn ja. ich an die erste Episode denke, wo wir hier gemacht haben,
ja.
haben wir auch gesagt, Selbstreflexion, ein bisschen
ganz wichtig,
ja. demütig sein, selber überlegen, was kann ich denn machen? Und dann gibt es plötzlich ganz viele Möglichkeiten, die du machen kannst, mhm. die man vor 10 Jahren nicht hatte. Ne? Mhm. Also YouTube als eine der größten Lernplattformen überhaupt. Also es gibt unfassbar viele Videos.
Das ist krass, ne?
Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht selber
Nein,
den Markt abgrase in dem Moment. Ja. Nee, klar, aber ich meine, auch wir arbeiten ganz, ganz viel damit. Weiterbildungsmöglichkeiten beispielsweise von E-Learning-Plattformen, also nicht jetzt gerade YouTube, wo du die Videos anguckst, sondern wirklich mhm. auch hochqualitativer, guter ja. Content. Coursera, Udemy, diese ganzen E-Universities, auch mhm. ganz spannend. Da gibt es auch kleine, ja, so kleine Mikro-Degrees, die du machen ja. kannst, ne? wo du dann sagst, okay, ich investiere mal so ein halbes Jahr rein und bilde mich einfach weiter. Ja. Ich werde wieder für den Arbeitsmarkt attraktiver, ja. dass ich nachher, wenn ich vielleicht vor der Situation stehe, dass ein Abfindungsangebot kommt und ich kann sagen, sofort, ohne nachzudenken, klar, unterschreibe ich, weil ich habe einen Plan B im Kopf. Ja. Oder ich werde gekündigt und ich muss gehen, dass man dann eben diesen Plan B aus der Tasche ziehen kann, wo man sagen kann, ja, ich habe mich jetzt weitergebildet im XY-Bereich ja. und ich habe da Ahnung und ich bin halt attraktiv und habe dann wieder einen Vorteil gegenüber anderen, die das vielleicht nicht gemacht haben, eine Chance, genau, um dann am Arbeitsmarkt wieder attraktiv zu sein. Genau.
Also ein Wording, aber das manchmal finde ich das bloß faszinierend, es geht nicht darum, einen Abschluss zu haben, sondern es geht darum, Dinge zu verstehen, die du als Mehrwert bei einem anderen Arbeitgeber einbringen kannst. Also bitte Leute, bildet euch nicht fort, damit ihr Projektmanagement Level D zertifiziert seid, sondern dass ihr Projekte besser machen könnt. Als Beispiel. Also es geht nicht, also in Deutschland wird sich das schon auch ändern.
Ja.
Also momentan weiß ich, ne, wenn du kein Studium hast, bist du eigentlich für die meisten Leute ein geistig behinderter Penner. Also auch das wird sich ändern, weil es geht eben darum, Dinge zu verstehen, Mehrwerte zu erzeugen, ne, in die Wertschöpfungskette besser einzusteigen. Und kleiner Tipp, wenn Udemy und Co. kostet ja alles Geld, LinkedIn Learning ist tatsächlich mittlerweile so ein kleiner Tipp, weil du kannst einen Monat immer kostenlos machen mhm. und ich glaube, die günstigste Lizenz bei LinkedIn ist die Karriere-Lizenz und du hast quasi mit jeder Premium-Lizenz automatisch LinkedIn Learning komplett kostenfrei mit dabei und ich glaube, die Karriere-Lizenz kostet 200 Euro im Jahr. Also LinkedIn ist da mittlerweile tatsächlich relativ gut auf dem Markt mit diesem LinkedIn mhm. Learning. Und die Frage ist nicht, ob ihr euch verändern müsst, sondern wann ihr das tut, in welchem Schmerzszenario. Also ich glaube, das muss jedem klar sein. Gestern oder vorgestern, ne, Amazon, 14.000 Leute. In Deutschland geht das nicht.
Das war ziemlich arschig, muss man fast schon sagen.
Natürlich.
Ne? Man holt die Leute erstmal rein, 5 Tage die Woche wieder. Ne? Leute ziehen um
und drum und dran. Keine Frage. Aber weißt du, das sollte ja für uns
eine Warnung sein. Ja.
Eine blinkende, leuchtende Warnung. Und ich glaube nicht, dass das die Leute so verstehen. Die sagen, oh, bei uns geht das nicht. Ich habe einen Betriebsrat und IG Metall und Kündigungsschutzgesetz. Doch, das geht schon auch. Weil wenn es mein Unternehmen schlecht geht, schmeiße ich dich raus. Da brauche ich auch keine Abfindung zahlen. Also das, und ich glaube, wir wiegen uns in einer Sicherheit, die es eigentlich schon seit ein, zwei Jahren nicht mehr gibt. Aber sie ist irgendwie noch da. Hm. Ne? Ist irgendwie so ein Schutzkokon, in dem wir uns befinden. Und das wird brachial, wird sich das verändern. Also egal, wer das hier hört und wer jetzt sagt, oh, mich könnte das gar nicht betreffen, es wird dich betreffen. Also heißt
in
ja
der
nicht,
einen oder anderen Form, ja.
Genau, also heißt ja nicht, du verlierst deinen Job oder ja, so, genau. Sondern du musst, wir müssen alle, also derjenige, der sagt, ich mache genau das Gleiche wie vor 5 Jahren, der ist entweder arbeitslos, aber das geht nicht mehr. Also wir leben in einer Welt, die sich so radikal beschleunigt. Ich meine, du machst das an der Uni oder an der Hochschule, ich mache das ja im Betrieb. Dinge, wo ich letzte Woche gesagt habe, ja, da müssen wir mal gucken, vielleicht geht das irgendwann, gehen heute. Weißt du, und da sitzt jemand und sagt, ja, ich habe vor 8 Jahren das und das studiert und jetzt mache ich das halt die nächsten 20 Jahre. Nein, um Gottes Willen, das, was du machst, kann die KI schon längst für 0 Euro. Ja, aber was soll ich dann tun? Das ist doch nicht mein Problem. Also die Frage muss nicht ich dir beantworten, sondern die musst du dir beantworten. Ja, ich so jetzt.
Scheiß, wow. Nee, ich meine, also ganz oft ist es ja, weil du sagtest, ja, also ich gehe mit. Die Weiterbildung findet im Kopf statt, nicht auf dem Papier, ja. In Anführungszeichen. Ne?
Ja.
Oft brauchst du dieses Papier leider, um durch einen Filter durchzukommen.
Ja, klar.
Ich meine, sowas, wenn du einen Bachelorabschluss hast, Masterabschluss oder sonst irgendwas, ja. Du wirst halt auf der Basis halt mal zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Idealerweise kannst du dann halt schon vorher durch Dinge glänzen. Ich sage auch immer meinen Studierenden dann auch, was kann ich nebendran, also was kann ich denn machen? Dann sage ich, das Studium ist ja eine Sache, aber guck, dass du dich währenddessen auch mit Dingen anderen befasst, ne? Kleine Projekte machst oder so. Ja. Halt durch irgendwelche Dinge halt dann nachher glänzen kannst. Und das wäre ja auch wieder valide für das Arbeitswelt, ja. Für die Arbeitswelt. Das, was du Stand heute täglich machst, ne? Was machst du noch nebendran? Also bildest du dich weiter, schaust du links oder rechts und schaffst du so halt dann auch andere Denkprozesse zu starten, in der Kaffeeküche Leute überzeugen. Also ich habe ganz oft irgendwelche kleinen Ideen in der Kaffeeküche gehabt, die man gemeinsam entwickelt hat. Und hätte man da nicht drüber geredet, oder auch virtuell Kaffee, wären die Dinge halt vielleicht gar nicht entstanden. Ne?
Ja.
Viele haben da auch fair enough vielleicht so nicht viel geführt, aber man hat zumindest was gemacht, man war wieder produktiv und man hat zumindest die Chance gehabt, die Firma weiterzubringen, sich weiterzubringen. Genau.
Und menschliche Interaktion ist nie vergoldete Zeit. Ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen. Ich lese das immer öfter. Ja, aber ich sitze im Homeoffice, weil... menschliche Interaktion ist nie verschwendete Zeit. Nie. Auch
die kann ja auch virtuell sein.
Nein, das ist natürlich klar. Aber weißt du, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt bei dir, ich kenne dich nicht viel, mal in Teams anrufe und sage, hast du Bock auf einen Kaffee? Die ist wesentlich geringer, wie wenn wir beide uns physisch in der Kaffeeküche treffen und ich sage, sag mal, du bist jetzt hier seit einem halben Jahr, ich habe noch gar keine Ahnung, was du hier machst. Also, weißt du, und da müssen wir schon auch fair und ehrlich sein, dass das eben virtuell eine wesentlich geringere Wahrscheinlichkeit hat, in den Austausch zu kommen, als wenn wir
sich halt mehr verstecken,
genau, an einem Ort sind.
Ja, genau. Was würdest du?
Ich hasse diese Uhr jetzt schon.
Aber wir kriegen es hin. Genau. Abschließend vielleicht, also jeder kann ein bisschen was tun, das haben wir jetzt gerade schon besprochen. Ich meine, wir können, jeder Einzelne, in Anführungszeichen, kann den Porsche, den Mercedes etc. nicht retten. Ja. Wir können aber zumindest versuchen, da in irgendeiner Form voranzugehen. Ja. Auch wenn das naiv klingt, aber ich versuche da ein bisschen positiv an der Stelle zu denken. Was würdest du denn sagen, geht das Ding noch weiter? Also es gibt ja schon die übelsten Horrorszenarien, die sagen Domino-Effekt, ne? Also VW, gerade von den Ratingagenturen, ist schon angezählt. Ja. Ne? Wenn die dann in die Dumping-Kategorie reinfallen, dann wird es richtig übel. Ja? Dann dürfen auch keine Pensionsfonds etc. irgendwelche Anteile mehr oder Aktienanteile von
dann werden VW-Konzern, die Kredite auch teurer.
Dann werden die Kredite teurer, Zinsen teurer, allem drum und dran. Das, meinst du, wir rutschen dahin? Oder
das weiß ich nicht.
Wir haben nicht die Glaskugel.
Nee, ich will die Frage nicht beantworten, sondern ich will sie anders beantworten, nämlich mit einer einzigen Sache, die uns retten kann, nämlich den Kunden wieder in den Fokus zu setzen. Kein Silo, meine Abteilung, deine Abteilung, Baureihe, ich bin nur im Controlling, sondern jeder Einzelne, egal wo er sitzt, egal ob Tier 1, Tier 2, OEM, muss den Kunden im absoluten Fokus haben. So, und dann wird das was. Und dann müssen wir uns über diese Fragen keine Sorgen machen. Aber solange ein ganz großer Teil, das ist jetzt meine Behauptung, überhaupt nicht weiß, was ist eigentlich mein Anteil daran, dass da draußen ein Kunde mit unserem Produkt glücklich ist. sondern ich bin halt hier, weil ich hier bin. Ich bin EG irgendwas, weil ich bin halt EG irgendwas. Da werden wir weiter in die Scheiße reinfahren. Aber jeder Einzelne muss einfach mal auf ein Blatt Papier schreiben, und das ist übrigens ein Tipp, den ich jeder Führungskraft gebe, das mit den Mitarbeitern, also für seine Mitarbeiter und dann mit dem Mitarbeiter zu machen. Was ist der Benefit vom Herrn Schmidt für den Kunden? Und wenn da drauf steht, das weiß ich nicht, dann musst du den Herrn Schmidt entlassen. Oder der Herr Schmidt muss dir sagen, was sein Benefit ist. Aber wir kommen da nicht raus, wenn wir weiter so rumpimmeln. Und zwar auf der obersten Stufe. Das ist mein Take dazu.
Ja.
Deiner?
Meiner, ja. Ich meine, das zumindest aus lehren wir auch in der Hochschule, user-centered zu denken. Ne? Also was ist der Nutzen vom Kunden? Wenn ich eine Funktion, also ich sehe es halt ganz oft, und da nehme ich mich auch nicht aus, wenn ich Software entwickelt habe etc., dass es voll geil ist, noch das nächste Feature einzubauen. Aber wenn das Feature keiner braucht, verschwendete Zeit. Ne? Deswegen, ja, so ein bisschen die Apple-Geschichte. Ne? Also vom Benutzerseite her denkt, also früher...
Ich wollte es gerade sagen.
Apple unter Jobs, ne?
Ja.
Genau, den Benutzer zu fragen, braucht er sowas? Und ja, gerade die Touch-Display-Geschichte, ne?
Ja.
Wenn man das mit, wie heißen sie jetzt hier, BlackBerry,
ja,
mit rannimmt, die dann gesagt haben, ja, ich brauche halt die Tastatur, und
ja,
Jobs zu Recht gesagt hat, die nimmt einen signifikanten Teil des Displays ein, ne? Mhm. Also muss ich die Tastatur und Display integrieren. Ja. Dann hat der Benutzer tatsächlich was heraus, und der Rest ist Erfolgsgeschichte von Apple. Ne? Genau. Vieles ist nicht ganz so einfach, aber durchaus kann man das vielleicht auch als kleiner Mitarbeiter im Zahnrad, also als kleines Zahnrad im Unternehmen, absolut, durchaus hinterfragen und dann auch mal diskutieren, was habe ich denn für einen Mehrwert. Genau.
Nicht diskutieren, machen.
Ja, für sich reflektieren.
Ja, und dann, ja.
Genau.
Aber das...
Ja. Genau. Ja. Gut, ja, ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Ende, was diese Sache angeht. Ich meine, die deutsche Wirtschaft geht auch seitwärts.
Klar.
Wird wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender, und es werden noch größere Sachen passieren. Gerade wenn man guckt, wie viele Sachen in den letzten 3 Monaten passiert sind, ist das schon extrem krass.
Ja, ja. Aber es zeigt halt die Geschwindigkeit, die wir auch in den... Also ich glaube auch wirklich, also auch ich bin komplett im Dunning-Kruger-Effekt. Ne? Mhm. Also umso mehr du dich mit diesem ganzen Zeug beschäftigst, umso mehr weißt du, ja, ich habe gar keine Ahnung.
Mhm.
Und ich glaube, dass das, also wir müssen halt Future Mobility machen, und Future Mobility ist mit Sicherheit nicht die neue C-Klasse oder der 500. Porsche Taycan, der vom Band läuft, sondern Future Mobility ist halt neue Konzepte. Auch wenn du in China guckst, da sind halt diese Mikroautos, ne? Diese, ich sag mal, den Smart, wir haben es doch erfunden. Was könnte ich im Strahl kotzen? Wir haben das Auto erfunden, wir haben den Motor erfunden. Also ich weiß es nicht, was wir alles erfunden haben. Und dann sagen wir, ja gut, aber wir konzentrieren uns drauf, ganz teure Autos zu produzieren, die mittelmäßige Qualität haben. Krieg ich einen Kotzkrampf. Da müssen sich halt die 10 geilen Ingenieure von Daimler und 10 von Bosch und 30 von Porsche zusammensetzen und müssen halt sagen, ja, warum fliegen wir hier nicht mit kleinen Helikoptern durch die Gegend? Und dann müssen die das halt machen. Also ich glaube nicht, dass die 35. Baureihe von der C-Klasse Future Mobility ist.
Ja. Ich meine, da haben wir ja auch Dinge gehabt in den letzten Jahren, genau, wir kommen auch langsam zum Ende unserer Sprechzeit. Sachen gehabt, die aber auch gefloppt sind aus diversen Gründen. Aber nichtsdestotrotz sollten wir uns davon, glaube ich, nicht
unterbrechen
lassen. Aber schreibt es auch mal gerne in die Kommentare. Auch gerne YouTube-Kanal abonnieren. Da fangen wir langsam an, die Videos auch hochzuladen. Schreibt da auch gerne mal rein, was wollt ihr denn noch in Zukunft sehen, an welchen Dingen wir dann drüber reden. Wir haben tatsächlich auch, vielleicht ganz spannend, wenn wir jetzt so ein schwarzes Bild aufgemalt haben für in der Automobilindustrie. Es gibt ja durchaus Branchen, die interessant sind. Und die vielleicht auch gerade wachsen, also gerade KI-Bereich, wo du ja auch unterwegs bist, dass wir das in naher Zukunft vielleicht auch mal näher beleuchten und mal sagen, dass da vielleicht auch für Chancen auch drin sind, Chancen und Risiken. Ja. Vielleicht sieht sich der ein oder andere Zuschauer ja dann auch in der Situation zu sagen, oh, spannend, vielleicht gehe ich auch in den Bereich damit rein.
Und wir haben ja den ersten Wunsch zu einem Thema, und du brauchst, glaube ich, nichts mehr machen.
Das doch, läuft, du hast noch Zeit.
Nee, aber das läuft nicht mehr.
Ach, verdammt.
Und zwar werden wir als nächste Folge das Thema Low-Performer machen. Ne? Das wurde sich ja gewünscht.
Das wurde sich gewünscht, genau. Ja.
Da bin ich Senior-Experte.
Da gucken, was ich beitragen kann.
In dem Bereich.
Genau.
Ja, also werden wir auch machen. Und ja, haut Kommentare rein, Themenwünsche. Und lass mal den Kanal gemeinsam wachsen.
Gut. Dann schönen Tag, schönes Wochenende euch.
Tschüss.
Tschüss und bis dann.